ARD.
Wird mit ihr zum allerersten Mal eine Frau ins Weiße Haus einziehen oder kommt er tatsächlich wieder zurück? Jener alte Bekannte, der den einen ein Messias, den anderen aber nichts weniger ist als ein Zerstörer der Demokratie. Harris oder Trump? Amerika vor der Entscheidung. Darüber sprechen wir heute und ich freue mich auf den ehemaligen Außenminister von der SPD und heutigen Vorsitzenden der Atlantikbrücke Sigmar Gabriel, den Kampagnen- und Strategieexperten Julius van der Laar, der 2012 bei der Obama-Kampagne mitgearbeitet hat, die Politikwissenschaftlerin Kathleen Klüver-Ashbrook, die auch einen amerikanischen Pass hat und also auch ihre Stimme abgeben darf und wir ahnen für wen, denn sie engagiert sich für die Demokratische Partei. Und wir begrüßen den Kollegen von der Welt, Jörg Wimala-Sena, der viel aus den USA berichtet und anders als Frau Klüver-Ashbrook findet, Kamala Harris sei nicht die richtige Kandidatin. Schön, dass Sie zu Hause und dass Sie hier im Publikum mit dabei sind. Herzlich willkommen. Ja, nur noch knapp 2 Tage und was war das bitte schön für ein Wahlkampf, zu dem jeder Drehbuchautor sagen würde, kannst du dir nicht ausdenken.
Es wurde getanzt und gerappt.
Palms are sweaty, knees weak, arms are heavy.
Es wurde persönlich und ziemlich absurd.
They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats.
Don't you find some of their stuff to just be plain weird?
Mit allen Mitteln wurde um Wähler geworben. Trump stellte sich sogar bei McDonald's an die Fritteuse. Am 5.11. wählt Amerika seinen nächsten Präsidenten oder erstmalig seine Präsidentin. Es ist das Ende eines Wahlkampfs wie aus der Feder Hollywoods. 13. Juli. Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner fallen Schüsse. Eine Kugel streift Trump. Er ist überzeugt, niemand kann ihn mehr stoppen. Am 26. Juli, fast einen Monat nach dem verstolperten TV-Duell, nehmen die Demokraten Biden aus dem Rennen und machen den Weg frei für sie, Kamala Harris. Plötzlich ist es Trump, der ganz schön alt aussieht.
Kamala is mentally impaired.
Sogar republikanische Politiker wenden sich öffentlich gegen ihn. Doch der Kamala-Hype verpufft schnell. In den verbleibenden 3 Monaten bis zur Wahl liefern sich Harris und Trump ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Kurz vor Schluss noch ein missglücktes Gagfeuerwerk. Vor der Trump-Rede in New York liefert Komiker Tony Hinchcliffe schlimmen Trash-Talk.
So there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico.
The only garbage I see floating out there is his supporters.
Joe Biden finally said what he and Kamala really think of our supporters.
Ist das noch Wahlkampf oder kann das weg? Ab Dienstag wissen wir jedenfalls, ist Trump erneut auf dem Weg ins Weiße Haus.
Beginnen wir, Herr Gabriel, mit der Müllmann-Weste, den Trump hier anhat. Klatscht der Sozialdemokrat da in Ihnen Beifall, weil Trump hier zeigt, wie man richtig Arbeiter anspricht?
Na, jedenfalls weiß er, wie man aus einer schwierigen Situation ein Medienereignis macht. Das, glaube ich, hat er damit geschafft. Das, was der Redner da, der Comedian, gesagt hat, war natürlich unfassbar. Und er dreht das um, indem er sich zu den Müllleuten, Müllfahrern ins Auto setzt. Der ist schon... weiß schon, wie man Wahlkampf macht.
Wie erklären Sie, dass er kurz vorm Comeback ins Weiße Haus steht?
Naja, das hat ja eine lange Vorgeschichte. Er ist ja nicht sozusagen aus sich heraus die Persönlichkeit, bei der diejenigen in Amerika, die ihn unterstützen, sozusagen durch ihn alleine dazu gekommen sind. Sondern es gibt eine tiefe Spaltung in der Gesellschaft. Ich habe mal nach seiner ersten Wahl eine Tour durch West Virginia gemacht. Das war 83 Jahre lang demokratisch regiert, lange, lange Zeit. Klassischer gewerkschaftsnaher Staat mit viel Industrie. Und er hatte dort mit 40% Vorsprung gewonnen. Ein klassischer demokratischer Staat. Und er gewinnt mit 40%. Und ich habe mich eine Woche lang nur mit Trump-Anhängern getroffen. Und das bestimmende Moment, das waren ganz normale Leute. Nicht irgendwie, wie hier so viele glauben, dass sie alle so aussehen wie der Schamane da beim Sturm auf Capitol Hill. Sondern ganz normale Leute, ausgesprochen nett, uns Deutschen gegenüber freundlich. Die einfach fett ab waren mit den aus ihrer Sicht abgehobenen Eliten und die ihn nutzen, um diese Verärgerung zu zeigen. Einer hat mal gesagt, das sei eine Can you hear me now-Wahl. Also man hat ja so oft gezeigt, wie unzufrieden man sei. Und jetzt würde man mal jemanden nehmen, den man nicht übersehen kann. Und das ist ein Teil der Begründung. Aber es gibt auch andere, die Leute, die sagen, unter Trump waren die Lebenshaltungskosten niedriger, der will Steuern senken. Also es gibt auch ganz rationale Argumente für Menschen, die sagen, den wählen wir. Und von daher ist das ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Also was die Trump-Wähler umtreibt, werden wir noch genauer besprechen. Wir müssen erst mal von oben auf diesen irren Wahlkampf gucken, Frau Klüver-Eschburg. Ein Kandidat entkommt nur ganz knapp einem Attentat und ein Präsident wird als Kandidat kurz vor knapp noch aus dem Rennen genommen. Wie blicken Sie auf diesen Wahlkampf?
Nee, ist in jeder Hinsicht historisch. Also ich glaube, so in dieser Kombination, in dieser Dichte hatten wir eine solche Abfolge von Ereignissen noch nie. Ich sagte gerade, ich habe genau in diesen 2 Wochen Urlaub gemacht und zum Urlaub machen bin ich dann nicht gekommen. Denn es musste viel erklärt werden und es musste viel eingeordnet werden. Und ich glaube, ja, wir haben gesehen, wie sich demokratische Parteien, ursprünglich demokratische Parteien, ich meine jetzt klein d demokratisch, abarbeiten am eigenen System, zum Teil übrigens auch am eigenen Kandidaten. Die Republikanische Partei ist nicht immer glücklich gewesen mit ihrem Kandidaten, aber wir haben einen sehr disziplinierten Wahlkampf gesehen von Donald Trump bis kurz nach dem Sommer und bis kurz zu dem Parteitag, als alles aus ihm rausbrach, was er vorher angekündigt hatte, nämlich die Idee, die größte Wahlkampfrede, glaube ich, war die, als er sagte, ich bin euer Racheengel, I am your retribution. Und das fasst sehr gut zusammen, was wir in den letzten paar Tagen auch noch mal gesehen haben, diese Zuspitzung auf das, was er 2016 geschafft hat, nämlich Wähler zu motivieren, die vorher keine Wähler waren, und an sich zu binden, ideologisch, wie es vor ihm kein Republikaner gemacht hat.
Das macht er wahrscheinlich auch durch diese Präsentation, die wir jetzt gerade gesehen haben, ne? An der Fritteuse bei McDonald's oder wenn er mit dem Müllwagen vorfährt, während Kamala Harris, und das wollen wir uns auch noch mal ansehen, ein berühmtes Foto, sich auf dem Cover der Vogue, können wir uns noch mal angucken, da ist es, von Annie Leibovitz fotografiert, hochglanzmäßig ablichten lässt. Holt sie so Wähler jenseits ihrer eigenen Anhängerschaft?
Also ich glaube, was sie geschafft hat und was wir jetzt auch in den Frühwahlen, in den Zahlen sehen, sie hat vor allen Dingen die motiviert, die jetzt in diesen Tagen fragen, welche Rechte haben sie am eigenen Leben, am eigenen Körper? Und das sind Frauen übrigens jeder Generation. Wir sehen also jenseits der Taylor Swift-Wahlempfehlung, dass Frauen über 65, auch in sehr konservativen Staaten, auch die besonders die Frauen aus der Vorstadt, auch da übrigens, wo Abtreibung ganz explizit auf dem Wahlzettel
aber
steht.
Aber da die reicht sie über die Vogue?
Nein, aber das ist sekundär. Also es ist ein Wahlkampf der Bilder. Es ist ganz klar nicht ein Wahlkampf der Fakten. Das ist für die Demokraten übrigens immer schwer. Das haben wir auch in unserer eigenen politischen Klasse, dass wenn man nur mit Fakten kommt und nicht Gefühle bedient, dass wir uns da schwer tun. Mhm. Und in einem amerikanischen Medienumfeld, wo das so gespalten ist, also wo Podcasts schlussendlich mehr gezählt haben, mehr bewegt haben an der vermeintlichen Wahlurne als klassisches Fernsehen oder klassische Zeitungen, da sehen wir, dass Bilder, dass Emotionen ganz stark bewegen müssen, weil die Botschaften so verkürzt geworden sind und ganz anders deutlich.
Welche Emotionen hat sie denn da provoziert? Was sagt der Wahlkampfstratege? Der eine an der Fritteuse, die andere mit Hochglanz.
Ich glaube, die Botschaft ist ganz klar, ich bin einer von euch. Ja. Die Inszenierung, die Macht der Bilder, das ist das, was Donald Trump weiß. Und ich glaube, er setzt halt auch einfach ganz bewusst nicht eben auf die klassischen Medien. Ja. Kamala Harris hat ja wirklich alles gemacht, war bei CNN bis Fox News. Aber es war eben ein relativ klassischer Wahlkampf. Trump hat einfach gesagt, ich brauche eine andere Wählerschicht. Ich brauche die sporadischen Wähler, die Leute, die normalerweise nicht wählen gehen. Und die erreiche ich halt deutlich besser, wenn ich in die Podcasts zu Joe Rogan gehe, wenn ich mich eben ablichte mit dem Apron bei der Fritteuse von McDonald's. Und wir uns einfach nur anschauen, wo das läuft. TikTok, gerade in diesen Medien geht das Ganze rund. Und damit erhofft er sich vor allem eben auch junge Männer zum Wählen zu mobilisieren. Mhm. Die Leute, die halt normalerweise nicht wählen gehen.
Ist das auch ein Zeichen dafür, dass Kamala Harris auch vorgeworfen wird, nach diesem anfänglichen Hype ein bisschen abgeebbt zu sein, weil sie etwas unnahbarer ist, weil sie etwas weniger empathisch rüberkommt? Sie haben alle Wahlkampfauftritte gesehen. Was ist Ihr Eindruck?
Ich glaube, dass bei Kamala Harris primär der Punkt ist, wofür steht sie am Schluss wirklich? Klar, Abtreibung ist ein zentrales Thema. Aber was ist die Antwort auf die Frage der Wähler? Sie wurde ein paar Mal gefragt, wie wollen Sie denn die Preise wirklich runterbringen? Und dann kommt natürlich, ich bin in der Mittelschicht groß geworden. Ich habe auch mal bei McDonald's gearbeitet. Aber der konkrete Plan, den es natürlich gibt auf 80 Seiten, den kriegt sie so nicht runtergebrochen. Und dann schaue ich mir die Wahlkampfbotschaft, zumindest dieses Schlussargument von Trump an. Und er sagt das in 6 Worten. She broke it, I'll fix it. Sie hat es zerbrochen, ich baue es wieder zusammen. Und das ist natürlich schon relativ einfach. Nochmal, das verkürzt das Ganze signifikant. Aber als Botschaft ist es immens effektiv.
Und es passt natürlich null in alle Analysen, die wir, also alle haben gerechnet, von Goldman Sachs bis Moody's bis Peterson, bis die eigene Alma Mater von Donald Trump. Alle haben gerechnet, was passiert eigentlich mit den Wirtschaftsplänen von Donald Trump und wer geht da faktisch wirtschaftlich vor die Hunde. Sind genau die Wählerklassen, die er jetzt an die Wahlurne motiviert.
Goldman Sachs ist natürlich auch ein Unternehmen, dem alle großes Vertrauen schenken, die ihre Häuser verloren haben in den USA während der Finanzkrise.
Es rechnen alle gleich.
Konnte Kamala Harris in der kurzen Zeit ihre Programme gar nicht durchbringen. Warum ist
welche Programme? Es gibt ja keine Programme. Also ich meine, der politische Zustand, in dem das Land jetzt gerade ist, ist einfach 40 Jahre lang arbeiterfeindliche, neoliberale Politik bezahlt von Milliardären. Kamala Harris kriegt 1 Milliarde von denen hinterhergeworfen und dafür wollen sie natürlich was. Und diese Mini-Programme, die sie aufsetzt, ja, dass sie da hier mal einen kleinen Gründerzuschuss machen möchte oder da vielleicht mal einen Zuschuss für den ersten Hausbau, ist genau so temperiert, dass die Leute, die ihr Geld geben, damit halt nicht angepieselt werden. Und deshalb,
warum ist sie die falsche Kandidatin?
Naja, weil sie nur Sermone hält. Also es ist so, dass sie den ersten Monat, ja klar, jetzt hat sie Interviews gegeben, den ersten Monat lang hat sie überhaupt nichts gemacht. Jemand, der Vizepräsident ist und der auch selber schon mal als Präsidentschaftskandidatin selbst unterwegs war, müsste eigentlich ein Programm haben, mit dem klar ist, das mache ich, damit euer Leben besser wird. Stattdessen einen Monat lang mehr oder minder gar nichts, ne? ein paar Reden gehalten. Ne? Also ihr Team hat sie, glaube ich, auch unter anderem deshalb versteckt, weil man ja auch nicht wusste, wie gut sie dann in solchen Interviews abschneidet. Und das hat sie auch nicht. Und man merkt jedes Mal, wenn sie keine Antwort auf irgendwas hat oder keine Antwort geben will, dass sie dann rumdruckst und irgendwelche großen Reden hält, weil da am Ende relativ wenig Substanz da ist. Und das ist der Grund, warum ein Skandalkandidat wie Donald Trump, der so ziemlich der Demokratieverächter ist, ja, immer noch konkurrenzfähig ist. Weil das, was die Gegenseite anbietet, einfach viel zu schwach ist. Was die USA brauchen, ist ein bisschen gute alte Sozialdemokratie. Und da gibt es leider bei Kamala Harris relativ wenig.
Ja, sie ist eine schlechte Sozialdemokratin.
Die Demokratische Partei, das ist eines ihrer Probleme. Wenn Sie die auf deutsche Verhältnisse übertragen würden, dann wäre das eine Koalition von Linkspartei bis CSU. Und das ist das Problem dieser Partei. Wenn Sie die in der Opposition haben, dann kriegen Sie diese Gruppen zusammen. Sobald Sie in der Regierung sind, können Sie gar nicht anders als einzelnen Teilen davon auf die Füße treten. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Das stimmt alles, was er sagt. Nur trotzdem, der andere, der appelliert an den inneren Schweinehund. Also das Politiker.
Aber warum funktioniert das deshalb?
Unter anderem, weil in der Tat über Jahrzehnte in einem Teil der amerikanischen Gesellschaft der Eindruck da ist, dass sie vergessen werden, dass sie nicht respektiert werden. Das stimmt auch. Das ist ein Teil. Ein anderer Teil ist schlicht egoistisch und wählt ihn deshalb, weil er ihnen Steuersenkungen verspricht, weil sie glauben, es hätte was mit Donald Trump zu tun, dass in den 4 Jahren, in denen er regiert hat, Amerika nicht in einen neuen Krieg verwickelt waren. Und weil sie glauben, dass es hätte was mit Donald Trump zu tun, dass die Lebenshaltungskosten damals runter waren. Er ist jemand, der an den inneren Schweinehund appelliert und der sozusagen vor nichts zurückschreckt. Dagegen ist jeder Demokrat erstmal schlecht gewappnet. Das müssen Sie erstmal schaffen, wenn Sie in der Öffentlichkeit permanent als Hure bezeichnet werden. Wenn der Kandidat öffentlich sagt, die ist geistig behindert. Jetzt haben Sie ja 2 Möglichkeiten. Sie zahlen mit der gleichen Münze zurück, dann sind Sie in dessen Niveau.
Das hat Hillary Clinton probiert, ja.
Oder Sie versuchen das Gegenteil. Und ich meine, ich bin kein amerikanischer Staatsbürger, ich habe da kein Wahlrecht. Hätte ich es, wäre mir immer noch die sozusagen unklare Kandidatin lieber als jemand, der Politik macht auf dem Rücken wirklich der Wahrheit.
Aber das ist alles so performance-orientiert.
Nein, das ist nicht performance-orientiert, sondern das ist erstmal was er tut. Er hält rassistische Reden, er mobilisiert den Rassismus in den USA. Er ist jemand, der sozusagen...
Und schneidet super bei Latinos ab und viel besser bei Schwarzen.
Er schneidet super bei den Männern ab, die sozusagen auf sein Machotum abfahren, bei den Frauen und den Lateinamerikanern überhaupt nicht. Auch nicht bei den Frauen. Das Ganze ist eben nicht so einfach zu erklären.
Gut,
es geht eben nicht sozusagen nach dem Motto, das ist der Grund und damit erklären wir das.
Eins nach dem anderen. Wir haben jetzt schon gelernt, die Lebenshaltungskosten sind so enorm und das ist das, wo Donald Trump offenbar genau den richtigen Punkt trifft. Warum schafft das Kamala Harris nicht? Weil die wirtschaftliche Bilanz der beiden Regierungen ist ja eigentlich sensationell, gerade wenn wir sie mit unserer vergleichen. Ja, die Inflation war, ich glaube, Mitte 22 bei 9%, gedrückt auf 2,4. Die Wirtschaft floriert eben im Vergleich zu uns, kann man das, glaube ich, so sagen. Warum zahlt das auf sie nicht ein?
Ja, der Economist sagt, the envy of the world. Also alle neiden eine amerikanische Wirtschaft, die faktisch dasteht wie eine Eins. Aber es ist in der Tat wahr. Also es ist nicht nur eine Wahrnehmungslücke, sondern es klafft seit 2008 nochmal nach vorne gedreht. Eine Wunde im Verständnis vom amerikanischen Traum. Jetzt sagen 80% der Amerikaner von sich, naja, der amerikanische Traum, der ist so nicht mehr möglich. Weil da geht es um den Besitz des Eigenheims, den Besitz des eigenen Autos und ein weiteres Fortkommen für die Nachkommen. Und in der Transformationsdynamik, also was 2008, 2009 passiert ist, war total interessant. Barack Obama war dann natürlich der Kandidat, weil das Land in einer so schweren Krise war. Übrigens auch dann noch, das war die Opioid-Krise, die dann stark nach oben kam, weil die wirtschaftliche Transformation war, also die Globalisierung, die Amerika erst möglich gemacht hat für die Welt, nämlich indem sie das militärische Schutzschild auch um die Meere im asiatisch-pazifischen Raum gelegt hat. Für uns als Exportmacht, fantastisch, aber eben für Amerika schlussendlich nicht so gut. Deindustrialisiert, also die Mines in West Virginia mussten umgebaut werden. Also diese Transformationen, die wurden für viele Menschen richtig schmerzhaft und 2008 knallte die Immobilienkrise rein. Und was passierte dann? Ein Obama hat Goldman Sachs etc. pp. Nicht abgestraft, wie sich viele gewünscht hätten. Und stattdessen ging diese Einkommensschere nur noch mehr auf. Mhm. Und das, was aber, und deswegen ich würde dem widersprechen, was Herr Biden geschafft hat in der Biden-Harris-Regierung von mir aus, ist im Grunde genommen ein modernes sozialdemokratisches Programm. Und das war erst mit der Covid-Rettung, mit dem Chips and Science Act, mit einem Infrastrukturpaket, von dem alle ausgehen davon, dass sich das wahnsinnig auszahlen wird für die amerikanische Wirtschaft. Und übrigens auch der Staatsverschulden zurückdrängen würde. Aber es geht darum, wie wird es
so. Aber jetzt haben wir die hohen Preisschranken. Sie kommen gerade aus Pennsylvania. Genau. Erstmal würde ich gerne wissen, wie teuer ist denn da was?
Also in Pennsylvania sind die Grundnahrungsmittel so teuer wie nirgendwo anders in den USA.
Nämlich zum Beispiel?
Es ist alles explodiert. Wenn man sich dort Milch kaufen möchte, ist einfach wahnsinnig hoch. Sprit, es war einfach deutlich höher als in anderen Teilen des Landes. Aber ich glaube, es gibt einen Grundsatz und ich glaube, das bringt es auch auf den Punkt, was du gerade gesagt hast. Im amerikanischen Wahlkampf gilt folgender Satz: Perception is reality. Wahrnehmung ist Realität. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, Joe Biden, Kamala Harris haben wahnsinnig viel gemacht und unterm Strich wirklich bemerkenswert, was sie auf den Weg gebracht haben. Aber wenn die Leute halt eben zu McDonald's gehen und sehen, dass der Cheeseburger innerhalb der letzten 10 Jahre 122% teurer geworden ist, wenn der Sprit nicht nur in diesem Jahr, aber vor 2 Jahren bei über $4 war, ne, dann sagen die sich natürlich einfach, ich habe das Gefühl, der Kurs ist der falsche. Und wenn man sich dann die Umfragen anschaut und merkt, right track, wrong track, das ist eine der wichtigsten Umfragen, die man sich anschauen kann, ne? Ist das Land auf dem richtigen Pfad oder auf dem falschen, sagen halt 72% der Leute, wir haben das Gefühl, das Land geht bergab. Insofern, das ist weniger eine Stimme für Trump in der Hinsicht, sondern es ist im Endeffekt ein Referendum über den Status quo. Mhm. Und Trump hat halt eben knapp 1 Milliarde ausgegeben in Fernsehwerbung, in Digitalwerbung, um sicherzustellen, dass jeder versteht, Kamala Harris ist Status quo, sie ist schuld. Und deshalb kommt eben auch der Satz, she broke it, I'll fix it. Mhm.
Ich habe gerade schon gesagt, Sie kommen gerade aus Pennsylvania und als Wahlkampfexperte gucken Sie sich die Umfragen minütlich an, nehme ich mal an. Wollen wir mal zusammen...
Startseite im Browser, ja.
Wie können Sie Stand jetzt sagen, wie eng das Rennen ist? Also wagen Sie eine Prognose?
Es ist wirklich Kopf an Kopf. Ich glaube, es wäre unseriös, hier eine Prognose zu treffen. New York Times kam heute mit einer neuen Umfrage raus. Und New York Times, Siena College, ist eine der genauesten Umfragen, zumindest wenn man sich die Historie anschaut. Dort ist es Kopf an Kopf. 48-48. Es geht manchmal einen Punkt hoch, manchmal einen Punkt runter. Pennsylvania, wenn wir es uns anschauen, damals Joe Biden gegen Donald Trump, 82.000 Stimmen Unterschied. Wenn wir uns Clinton gegen Trump anschauen, 2016, da waren es 44.000 Stimmenunterschied. Insgesamt leben dort 10 Millionen wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler. Mhm. Dementsprechend, man merkt einfach, wie wahnsinnig knapp das ist. Mhm. Und wenn einer der Kandidaten so um die 3,5 Millionen Stimmen bekommt, wird wahrscheinlich dieser Kandidat dann eben auch gewinnen. Mhm.
Und es geht wie immer um die berühmten Swing States. Und die gucken wir, uns, ja. die gucken wir uns mal an. Dann können Sie uns vielleicht ein bisschen was erklären. Bei welchem Kandidat, bei welcher Kandidatin es auf welche Staaten besonders ankommt. Also wir sehen hier was. Weiten Sie Ihres Amtes.
Ja, sehr gut. Also wir sehen die amerikanische Karte, 50 Bundesstaaten. Wir gucken ganz oben, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Das ist im Endeffekt dort, wo das produzierende Gewerbe ist. Und wir haben eben gerade schon über Pennsylvania oben rechts gesprochen. Das ist eben der Keystone State dort, der Staat, wo wahrscheinlich die Wahl gewonnen wird. Die Demokraten haben immer gesagt, dass da oben ist unser Blue Wall. Viele Gewerkschaftsmitglieder, die dort oben sind, vor allem eben auch in Wisconsin und Michigan, wo die Automobilindustrie ist. Aber wenn Kamala Harris es gelingt, Wisconsin, Michigan und Pennsylvania zu gewinnen, dann kann Trump eben auch unten quasi alles gewinnen. Und trotzdem kommt sie eben auf die magische Zahl, wir sehen sie unten rechts, auf 270. Das ist die Zahl, die, glaube ich, am Dienstagabend jeder im Blick behalten muss. 270, mit der Zahl ist man dann eben auch einmarschiert. Jetzt natürlich die Frage, wie kann es denn eben auch gut laufen für Donald Trump? Und auch da können wir direkt wieder mit Pennsylvania anfangen. Wenn es ihm gelingen sollte, Pennsylvania und North Carolina, Georgia, also unten der Sunbelt, diese drei Bundesstaaten zu gewinnen, dann würde es eben auch nicht reichen, wenn eben Kamala Harris Nevada und Arizona noch gewinnen würde. Dementsprechend Pennsylvania, 19 Electoral Votes, dort wird es entschieden.
Warum ist das so wichtig, Pennsylvania?
Ne, es ist im Endeffekt der am härtesten umkämpfte Bundesstaat. In Pennsylvania alleine haben die Demokraten in den letzten 90 Tagen 500 Millionen Dollar investiert. Ne? Herr Gabriel hat auch schon in Deutschland Bundestagswahlkampf gemacht. Ne? Die SPD gibt so etwa 20 Millionen.
Wir haben mal einen amerikanischen Wahlkampf, den von Obama und Clinton, John Podesta, eingeladen. Und dann hat er irgendwann gefragt, haben wir gesagt, na und, wie viel Geld haben wir zur Verfügung? Und dann haben wir gesagt, also um die 20 Millionen.
Pro Tag hat er
dann
gefragt.
Genau, dann war die Frage, okay, pro Tag. Sagt, nee, für den ganzen Wahlkampf. Ja. Und das fanden wir übrigens schon viel.
Das ist ein großes Problem.
Das ist eins der Probleme in den USA. Du musst ja schon als Kongresskandidat, musst du ja selber unglaublich viel Geld haben oder jedenfalls einsammeln, weil die Partei dir nicht hilft. Wir meckern ja viel über die Parteien, mit vielen Gründen, das ist auch berechtigt. Aber das ist ein System dort, wo die Parteien praktisch nichts machen und wo es auf das große Geld ankommt, damit du dir eine Kandidatur leisten kannst. Deswegen ist diese amerikanische Demokratie am Ende eine Elitendemokratie.
Mit groß an den obersten Gerichtshof von 2010.
So ist es. Ja. Mhm. Aber es sind ja auch nicht nur die Parteien. Ne? Also wenn ich mir jetzt gerade anschaue, wie mobilisiert wird. Gestern in Pennsylvania wurden pro Minute 2000 Türen geklopft. Also die ganzen Freiwilligen sind da jetzt gerade draußen. Sie haben mich gefragt, warum ist Pennsylvania so entscheidend? Wie gesagt, jede Stimme zählt. Insofern, die gehen raus, die klopfen an Haustüren. Die haben eine App, wo nochmal jeder Name von jeder Wählerin und Wähler drauf ist. Und gehen dann eben hin, führen das Gespräch. Und dann kommen eben an so einem Wahltag wie heute, wie gesagt, es wird ja auch schon jeden Tag gewählt in Pennsylvania, 1 Million Türen, die dort geklopft werden. Und da ist natürlich die Hoffnung der Demokraten, dass ein deutlich stärkeres Ground Game
vorhanden ist. Sie gehen hier nicht an jede Tür, sondern sie wissen durch den datengestützten Wahlkampf im Zweifel, auf welcher Straßenseite es sich lohnt, Wahlkampf zu machen, weil man weiß, auf der anderen Straßenseite, da sind so viele Leute festgelegt, ich gehe nur hier. Das ist natürlich auch eine Vorstellung, die wir hier überhaupt nicht haben.
Alle Daten schon sagen, Gott sei Dank.
Da können einem die Bürger von Pennsylvania nur leid tun, wenn jeden Tag dreimal ein Student aus Brooklyn bei dir an die Tür klopft und mit dir über Demokratie redet.
Ich finde, die Bürger können einem leid tun, wo gar keiner hingeht, weil sozusagen alle denken, das ist sowieso festgelegt, da brauchen wir uns gar keine Mühe geben.
Ja, die gehen natürlich, das machen sie aber auch nicht, sondern sie gucken, sie fragen immer sehr genau, was ist ihr Wahlplan? Weil an einem Dienstag zu wählen, an dem ein Arbeitstag ist, an dem viele Leute viele Herausforderungen haben, wird hauptsächlich gefragt, das haben Sie aus der Verhaltensökonomie gelernt, wann gehst du wählen, wie gehst du wählen und wohin gehst du wählen? Da wird gar keine Parteipolitik mehr gemacht, sondern nur noch nachgefragt, was ist
der Wahlplan? Natürlich dorthin, wo Sie wissen, da müssen Sie Leute auch noch überzeugen, nicht nur die eigenen Leute mobilisieren, sondern die, bei denen es schwer ist. Und da fällt mir zum Beispiel ein oder auf bei der ganzen Geschichte, dass die Demokraten eigentlich bei den Black, also bei den Schwarzen, eine überragende Zustimmung hatten, Kamala Harris aber bei den schwarzen Männern derzeit überhaupt nicht. Wir haben ein Bild, weil sie das weiß, hat sie diese Woche Wahlkampf gemacht und war in einem Barbershop in Philadelphia, da sehen wir sie, um einfach die Nähe von schwarzen Männern zu suchen und mit denen ins Gespräch zu kommen. Können Sie uns das erklären, Frau Klepper-Eschbruck, warum sie dort solche Probleme
hat? Das hat ganz unterschiedliche Gründe, die wir zum Teil auch schon aufgearbeitet haben. Nämlich zum Teil hat es was zu tun mit den Arbeitslosenquoten unter afroamerikanischen Männern. Es hat ein bisschen was mit der Religion auch zu tun, übrigens bei afroamerikanischen Männern. Und es hat natürlich auch noch was mit klassischen Genderfragen bei afroamerikanischen Männern zu tun. Deswegen hat sie sich sehr viel Rat geholt bei Reverend Raphael Warnock, der Senator aus Georgia, der es in der Tat geschafft hat, in der letzten Minute für seinen Wahlkampf noch sehr stark die Männer zu motivieren. Die Demokraten haben hier meiner Meinung nach einen starken Fehler gemacht. Auch Michelle Obama übrigens, die sonst sehr, sehr populär ist, sowieso bei Afroamerikanern, dass sie sehr mahnend rangegangen sind an die afroamerikanischen Männer. Sehr moralisierend. Das ist immer das Problem der Demokraten. Irgendwie immer ein bisschen zu viele Argumente, zu wenig Gefühl und ein bisschen zu viel Moral im Spiel, wenn es hart auf hart kommt. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Was sehr gut funktioniert zurzeit, jedenfalls bei der Motivation von afroamerikanischen Männern, sind die sogenannten Surrogate. Also wenn andere afroamerikanische Männer sich für Kamala Harris aussprechen, dann funktioniert es in der Zeit numerisch besser, als wenn sie es selber tun.
Welche Rolle spielt, dass sie die erste schwarze Präsidentin sein könnte?
Ich glaube, das spielt hauptsächlich für Weiße eine Rolle, für weiße Akademiker. Die schwarze Arbeiterschaft plant ganz andere Fragen, die von Kamala Harris auch nur unzureichend adressiert werden. Also nehmen wir mal dieses Beispiel. Ich glaube übrigens nicht, dass es an Genderfragen liegt. Aber nehmen wir mal das jetzt, in Barbershop reinzugehen. Das ist halt so das größte Klischee. Oh ja, Schwarze lassen sich 8-mal am Tag irgendwie die Haare braiden. Ne? Stattdessen ist es aber so, wenn wir schon bei Raphael Warnock sind, dass sie ja 2020 in den Wahlkampf gezogen sind. Mit einer großartigen Forderung, $15 Mindestlohn, ja? Ziehen wir auf jeden Fall durch. Und damit haben sie auch den Senat dann in Georgia gewonnen. Ne? Das wäre genau irgendwie das Thema gewesen. Haben sie bei der ersten Gelegenheit fallen lassen, wegen irgendwelchen Verfahrensdingern im Senat und weil ein Senator nicht mitmachen wollte. Und genau deshalb, deshalb gehen die Leute darauf halt nicht zu. Und dann hat man dann halt jemand wie Donald Trump, der im Mülltruck da auftaucht.
Ne? Der auch in Barbershop gegangen
ist. Genau, der ist genauso furchtbar, okay. Aber der dann zum Beispiel bei McDonald's da steht und dann fragt endlich mal eine Journalistin, Donald Trump, ja, was sie sehr lange nicht getan haben, wie er denn eigentlich zum Mindestlohn stehen würde. Und natürlich hat er da rumgedruckst, weil er ist natürlich nicht für Mindestlohnerhöhungen, die 40 Millionen Leute betreffen würden. Nicht überwiegend, aber zum sehr großen Teil auch Afroamerikaner. Aber da können die Demokraten jetzt natürlich halt nicht wirklich reingehen. Und diese ganzen Pläne, die sie jetzt entwirft für Schwarze, von wegen, wir möchten jetzt Kryptoabsicherung machen. Also ist dafür Martin Luther King auf die Straße gegangen für Kryptoabsicherung? Nein, aber die haben natürlich auch wieder Geld an Kamala Harris gespendet. Dieses Ganze, der Universalismus ist komplett verloren gegangen. Mhm. Diese ganze Idee, man müsste jetzt hier das, was für Schwarze macht, mit Surrogates oder so, ersetzt einfach nur eine gute, alte, universalistische Politik. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist einfach wichtig.
Aber Donald Trump möchte dann lieber die illegalen Migranten deportieren, weil sie angeblich die Jobs der Afroamerikaner wegnehmen. Und da sind wir wieder bei klassischen rassistischen Modellen.
Das ist ja kein Widerspruch. Er hat natürlich völlig recht, dass die Demokraten seit geraumer Zeit sozusagen die ökonomischen, die materiellen Interessen ihrer früheren Wählerschaft nicht mehr als das Zentrale erachten, sondern begonnen haben schon vor vielen Jahren.
Und das hat Clinton angefangen.
Wollte ich gerade sagen, schon vor vielen Jahren zu glauben, ich mache sozusagen einen kulturellen Wahlkampf, ich versuche eine kulturelle Mehrheit hinzubekommen und nicht sozusagen auf die ökonomischen Interessen. Übrigens, wenn ich mir meine Partei in Deutschland angucke, die scheinen sich das da abgeguckt zu haben. Also ich glaube, da hat er schon recht. Trotzdem fragt sich natürlich ein Europäer, wie kannst du, auch wenn du mit denen unzufrieden bist, dann auf die Idee kommen, jemanden wie Donald Trump zu wählen.
Also
mir ja auch, in West Virginia. Trotzdem ist es natürlich ein Phänomen, dass es ihm, der von oben kommt, der sozusagen die Milliardäre vertritt, dass es ihm gelingt, das besser zu machen. Ich meine, bei uns gehen auch Politiker in Friseurladen, fahren einmal im Wahlkampf bei der Polizei mit und versuchen sozusagen Volksnähe zu dokumentieren. Ansonsten sitzen in irgendwelchen Sitzungen und lassen sich nie blicken. Das ist ja nicht was typisch Amerikanisches, das gibt es hier auch. Aber er ist eben schon in der Lage, diese Wut und diesen Frust über diese Eliten zu mobilisieren. Und er macht das mit, wie ich finde, finsteren Argumenten, nicht Argumenten, sondern Beschuldigungen. Aber die Demokraten sind nicht in der Lage, dem etwas entgegenzusetzen. Das ist ihr größtes Problem. Und bei der Frage, warum ist sie so unpopulär bei schwarzen Männern, darf man eins nicht verheimlichen. Sie ist eine Generalstaatsanwältin in Kalifornien gewesen, und zwar eine ziemlich harte. Mhm. Und als sie damals versucht hat, das erste Mal Präsidentschaftskandidatin zu werden, ist unter schwarzen Männern der Jubel verhalten gewesen, weil sie natürlich als Generalstaatsanwältin Law and Order unter anderem gegen schwarze Männer durchgesetzt hat. Das ist auch ein Grund, warum das nicht... Es gibt nicht so ein Abziehbild, dass man sagt, das sind die Gründe, deswegen funktioniert das so. Das ist sehr vielschichtig. Und genauso ist es bei Ihnen.
Sie können gleich aus Pennsylvania berichten, aber wir waren vorher in New York und haben uns ungehört bei einer Wahlkampfveranstaltung für Donald Trump, warum die Anhänger Donald Trump wählen.
Laut aktuellen Umfragen will etwa die Hälfte der Amerikaner am 5. November Trump ihre Stimme geben. Was motiviert die Wähler? Wir haben vor Donald Trumps Wahlkampfauftritt im New Yorker Madison Square Garden Ende Oktober nachgefragt. Meine Lebensqualität hier hat seit seinem Ausscheiden aus dem Amt stark abgenommen. Ich denke, als Geschäftsmann weiß er, wie man verhandelt und gibt uns, was wir brauchen. Er hat vielleicht keinen politischen Hintergrund, aber der geschäftliche Hintergrund, den er hat, lässt hoffen. Ich wähle Kamala nicht, weil sie, seit sie im Amt ist, absolut nichts für uns getan hat. Trump inszeniert sich als Retter.
Are you better off now than you were 4 years ago?
Und verspricht, die Fehler der beiden Harris-Regierungen zu korrigieren. Eine Strategie, die hier verfängt. Er muss das Land in Ordnung bringen. Es ist ein Chaos. New York ist ein Chaos. Es ist schrecklich. Ich kann nicht friedlich durch die Straßen gehen, weißt du? Und die 4 Jahre, in denen andere Leute an der Macht waren, haben nichts gebracht. Und ich möchte eine Zukunft für meine Tochter und meine Enkelin und den Rest meiner Familie. Trumps teils negativer Ruf schreckt nicht alle Wähler ab. Im Gegenteil. Der Hauptgrund ist, ich bin ein stolzer Jude und Zionist. Nun, ich weiß, dass er ein Arschloch ist. Ich weiß, dass er ein Egomane ist. Aber das ist der Typ, den ich als Anführer sehe.
Der Mann in New York sagt, ich weiß, dass er ein Arschloch und ein Egomane ist und ich wähle ihn trotzdem. Warum schadet es Donald Trump überhaupt nicht, dass er ein verurteilter Straftäter ist, dass er rassistische Dinge den ganzen Tag sagt und so viel lügt, dass sich die Balken biegen?
Ich glaube, beim Teil der Wählerschaft schadet es ihm natürlich immens. Aber der andere Teil sagt halt einfach, ich brauche das jetzt eben nicht, wieder mal jemand aufräumt. Und ich glaube, wir können wunderbar über Fakten sprechen und die ganzen Zahlen, Daten und Sonstiges, was noch dazu kommt. Aber so wird kein Wahlkampf gewonnen. Wahlkampf braucht eine Erzählung. Es ist immer das Narrativ, das den Wahlkampf gewinnt. Ein Fakt gewinnt vielleicht meine Debatte. Und Donald Trump ist der Meister des Narrativs. Ich meine, er fängt immer an mit dem Negativen. Sagt, jeden Tag kommen illegale Einwanderer in unser Land, die nehmen uns die Jobs weg, die bringen Drogen mit, das sind Mörder. Mein Name ist Donald Trump. Einfache Erzählung, ich werde eine Mauer bauen, wenn die Mauer steht, dann sind wir unter uns, wenn wir unter uns sind, dann sind wir sicher, wenn wir sicher sind, dann sind wir frei. Und wenn wir frei sind, ist Amerika wieder großartig. Dasselbe können wir mit den Zöllen machen. Ne? Jeden Tag kommt China und überschwemmt das Land mit einem billigen Stahl, die Deutschen mit ihren Autos. Mein Name ist Donald Trump, ich werde erstmal ordentlich Schutzzölle draufhauen. Wenn Schutzzölle drauf sind, kommen die Arbeitsplätze wieder zurück, dann haben wir wieder mehr Geld im Gürtel und dann ist natürlich auch Amerika wieder groß. Das ist jedes Mal dieselbe Erzählung. Ne?
Erzählung hin, Erzählung her. Was will man tun, wenn der Mann, wie Sigmar Gabriel formuliert, nicht Herr seiner Sinne ist? Sie haben ihn mehrfach gesehen, Sie haben ihn natürlich mehrfach getroffen. Können wir uns mal angucken, ein Foto, ich glaube, das kommt vom G20-Gipfel 2017 in Hamburg, genau.
Ja, das G20.
Wahrscheinlich haben Sie es damals schon gedacht, aber jetzt erst kürzlich formuliert, dass jeder, der ihn getroffen habe, weiß, dass der Mann nicht Herr seiner Sinne ist. Was meinen Sie eigentlich damit? Dass der
Na, bei dem Gespräch zum Beispiel hat er einfach Unfug erzählt. Und als Angela Merkel ihm das in freundlichen Worten nachgewiesen hat, hat er schnell das Thema gewechselt. Er hat noch vorher gefragt, zu seinem wirtschaftspolitischen Berater Cohen war das, glaube ich, damals, hat sie recht? Und der antwortete, ja, Herr Präsident. Und dann hat er das nächste Thema genommen. Also er hat offensichtlich nicht gewusst, worüber er redet.
Da war noch jemand da, der ja noch Ja sagen konnte.
Er hat bei einer dieser Veranstaltungen zum Beispiel gesagt, er wisse gar nicht, warum wir bei den G7-Treffen, also den 7 demokratischen Industriestaaten, warum da immer die Ukraine drauf stünde. Das sei doch weder ein amerikanisches noch ein japanisches Problem. Mhm. Das müssten wir Europäer bitte alleine lösen. Mhm. Also das ist sozusagen, er hat für die Frage, was passiert da in der Welt, hat er weder Verständnis, noch glaubt er, dass Amerika dabei eine Rolle haben sollte, die über das Wahren der eigenen Interessen hinausgeht. Und da könnte man sagen, ist Donald Trump auch ein Kind seiner Zeit? Er ist einerseits jemand, der das beschleunigt, aber er ist auch ein Kind seiner Zeit. Amerika will raus aus der Rolle des Weltpolizisten. Die viele Staaten der Erde lehnen die derzeitige oder die alte globale Ordnung, die die Nachkriegsordnung des Zweiten Weltkriegs war, da war Indien eine britische Kronkolonie, lehnen die ab. Mhm. Und er merkt das, dass sozusagen dieser Multilateralismus, diese liberale Weltordnung, dass die zu Ende geht. Darauf springt er und sagt, wir müssen wieder nationalistisch werden, protektionistisch. Also er ist einerseits einer, der die Spaltung der Welt vorantreibt, ist aber auch einer, der weiß, dass Amerikas Rolle, wie sie in der Vergangenheit ausgeübt haben, auch nicht mehr funktioniert. Weder kann Amerika das, noch wird das von großen Teilen der Welt respektiert. Also er ist beides. Mhm. Und deswegen, darauf eine Antwort zu finden, ist für die Demokraten außerordentlich schwer, weil sozusagen das immer wieder Beschwören einer liberalen Weltordnung, die es gar nicht mehr gibt, und bei der viele ihrer klassischen Wähler den Eindruck haben, naja, also uns hat das jedenfalls nicht geholfen, das macht es für die Demokraten ungeheuer schwer.
Die Lösung für die Demokraten ist ja, mit der Tochter von Dick Cheney irgendwie Wahlkampf zu machen, der sein Land in den Irakkrieg reingelogen hat. Ob das jetzt eine besonders gute Lösung ist zum Aufrechterhalten der liberalen Weltordnung, wage ich zum Zweifel.
Mich hat jetzt vor allem interessiert, und das können wir uns gleich noch mal angucken, wie er beispielsweise über Migranten redet. Denn Migration ist neben der Wirtschaft und den hohen Lebenserhaltungskosten auch ein sehr großes Thema. Dass er sich massiv rassistisch äußert und dass er ununterbrochen lügt, das ist ja nachweislich, und die Leute das irgendwie trotzdem nicht stört. Also gucken wir uns mal an, wie sich Donald Trump über Migranten äußert.
We got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country, but all over the world they're coming into our country from Africa, from Asia, all over the world they're pouring into our country.
Many of them murdered far more than one person. And they are now happily living in the United States. You know, now a murderer, I believe this, it's in their genes. And we got a lot of bad genes in our country right now.
The United States is now an occupied country, but it will soon be an occupied country no longer. It's going to be Liberation Day. On day one, I will launch the largest deportation program in American history to get the criminals out.
Für wie gefährlich halten Sie das?
Also es ist brandgefährlich, aber 54% der Amerikaner und davon auch ein großer Teil der Demokraten halten ein Deportationsprogramm für gut. Und es ist übrigens wäre kein Novum in der amerikanischen Geschichte. Das hat Herr Eisenhower auch probiert. Mit ganz verheerenden Folgen übrigens. Und das hätte nicht nur verheerende Folgen. Also wir haben gerade über die Stabilität der amerikanischen Wirtschaft gesprochen. Also und da nochmal zu ergänzen. Frau Harris möchte das natürlich mit Partnern machen. Herr Trump möchte lieber Handelskriege und zwar auf Ansage. Steht alles drin im Project 2025 abbrechen. Und dann umgekehrt 100 Milliarden Dollar Steuern zahlen auch illegale Migranten auf jeder Ebene des amerikanischen Staats übrigens. Er möchte den vielen Unternehmen, besonders eben auch der Landwirtschaft, die Arbeiter entziehen. Er möchte, und das wird für wahnsinniges Chaos sorgen, es wird auch schon gesagt, dass das in der Fläche ein wahnsinniger Kostenposten wird. Er möchte das nämlich gerne mit der lokalen Polizei machen, im besten Fall auch mit entweder National Guard oder Militär. Das wird für so viel innenpolitisches Chaos sorgen und nicht nur ein riesengroßes Loch in den übrigens horrenden Staatshaushalt der USA reißen, aber eben auch die Unternehmen und vor allen Dingen eben auch Kleinunternehmer sehr stark verunsichern.
Er ist ja auch ein Meister der Ankündigung. Ja. Wie ernst muss man das nehmen? Also
wie viel Mauer ist wirklich gebaut worden?
Ja, ich glaube, diesmal muss man es ein bisschen ernster nehmen, weil wir jetzt in einer anderen Situation sind. Als Trump Präsident geworden ist 2016, waren die Republikaner im Kongress noch die alten Reagan-Republikaner. Ne? Steuern runter, wo können wir hier noch einen Krieg anfangen? Und die waren nicht auf dieser MAGA-Agenda, auf dieser Make America Great Again-Agenda. Jetzt ist es aber so, wir sehen es zum Beispiel an Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance, der das sehr, sehr stark unterstützt. Wir haben sehr, sehr viele Leute im Kongress, die das auch durchwinken können, die auf diese Zölle setzen. Und das wird alles, da stimme ich mal mit Ihnen über, das wird alles ganz furchtbar. Also wenn man sich anschaut, eine Kollegin von der Zeit hat das letztens recherchiert, was Robert Lighthizer, sein alter Handelsbeauftragter, sagt, der womöglich Finanzminister wird. Natürlich Zölle hoch, Deutschland absolut als Feind markiert von einigen Leuten im Trump-Lager. Und in dem Buch, glaube ich, das er geschrieben hat, kündigt er sogar an, dass da Deutschland dann seine Handelsüberschüsse in US-Staatsanleihen irgendwie anlegen soll.
Aber
das wird grauenhaft.
Wenn man diese Sprache hört, ja, die schlechten Gene. Gut, Herr Gabriel, also sein ehemaliger Republikaner, wie zum Beispiel sein Ex-Stabschef Kelly, nennt ihn jetzt ganz offen einen Faschisten. Übertreibt der?
Also die Sprache ist die sozusagen der Rechtsradikalen. Und ich meine, wir brauchen gar nicht so weit gehen. Herr Höcke redet genauso. Mhm. Ich frage mich schon lange, warum wir den nicht sozusagen, der ist ja hessischer Landesbeamter, warum den eigentlich keiner rausschmeißt. Früher haben wir Postbeamte rausgeworfen, wenn sie in der DKP waren. Herr Höcke ist da immer noch drin. Oder dass wir ihm das passive Wahlrecht entziehen, geht auch. Am Grundgesetz. Na, jedenfalls, die Sprache ist die gleiche. Er ist natürlich kein Faschist im klassischen Sinn. Aber ich wollte ein bisschen widersprechen, was sozusagen die Wahrscheinlichkeit angeht, dass das alles so kommt. Trump hat keine Begrenzung, keine Leitfehler. Aber wenn die Ökonomie sich so schlecht entwickelt, wie das viele vorhersagen,
dann muss er zurückrudern.
Und das wird er tun. Ja. Der wird das, wo er merkt, das geht schief, wird er korrigieren und der wird eine Geschichte dazu erzählen.
Er braucht die ganzen Migranten rein wirtschaftlich.
Ja, unabhängig von der Frage, wie viel schafft er denn wirklich raus oder wie viel begrenzt er, es ist einfach so, wenn er merkt, dass die Ökonomie darunter leidet, wird er der Erste sein, der sich was ausdenkt, warum man es anders macht. Das ist nicht die eigentliche Gefahr. Übrigens auch wir werden als Europa und als Deutsche natürlich auch einen Handelskonflikt auch mit Amerika, jetzt wenn wir nicht untergehen. Das Problem, das ich sehe, ist ein ganz anderes. Unsere Probleme beginnen am Tag nach der Wahl. Und zwar egal, wer es ist, die werden sich noch stärker ineinander verbeißen. Also wenn er es wird, wird er einen Rachefeldzug innenpolitisch gegen die Demokraten ziehen. Wenn die Demokraten gewinnen, wird er es nicht akzeptieren. Und das ist jetzt die einzige westliche Supermacht. Ich würde sagen, sie ist sogar die einzige Supermacht überhaupt. Ja. Wenn dieses Land sich nur noch mit sich selbst beschäftigt oder alles, was sie außenpolitisch machen, ist ein Reflex der Innenpolitik, dann werden wir darunter als Europäer am meisten zu leiden haben. Das ist ja eine Einladung sozusagen an alle Autoritären. Und wir Europäer, so stolz wir auf Europa sind, so sehr wir die Werte hochhalten, so sehr wir ökonomisch auf uns stolz sind, wir sind auf dieses Amerika angewiesen. Wir sind Provinz ohne die. Und das, glaube ich, ist meine größte Sorge, dass die Probleme am Tag danach beginnen. Und zwar ganz egal, wer von beiden am Ende Präsident ist. Oder
und es ist eben, also es kann einiges der Kongress es richten, in Anführungszeichen, als Schranke, aber viel eben auch nicht. Und wir haben gesehen, wie der Brennan Center, ein großer überparteilicher Think Tank, es einmal hat durchspielen lassen. Was könnte passieren, wenn ein Donald Trump völlig unreguliert an der Exekutivmacht Amerikas umbaut? Also das Justizministerium, also klassische Gewaltenteilung abschafft.
Das ist dieses Project 2025, was Sie eben angesprochen haben.
Genau. Also das ist natürlich eine Bauanleitung für eine konservative Regierung gewesen, von der er sich dann schlussendlich im Sommer versucht hat, loszusagen. Aber interessanterweise hingen da noch so viele Menschen aus seinem eigenen Kabinett drin und in den ganzen Wahlveranstaltungen zitierte er direkt daraus. Peter Navarro hat das Handels- oder eins der zwei Handelskapitel geschrieben.
Das ist gerade aus dem Gefängnis wieder
rausgekommen. Der kam direkt, als er aus dem Gefängnis rauskam, wurde er natürlich dann nochmal mit diesen 60% und 20% Strafzöllen zitiert. Also soweit ist das da gar nicht entfernt. Und wir müssen nicht vergessen, Donald Trump ist der Kopf einer Bewegung, aber dahinter stehen Strategen und Taktiker, die für das Überleben der Republikanischen Partei in der demografischen Masse das System umbauen müssen. Denn nochmal bis 2040 ist Amerika, ob Amerika es will oder nicht, und wir sehen ja, dass eine große Gruppe von Weißen es nicht will, ein Minderheiten-Mehrheitenland. Und dann wird es für eine Republikanische Partei, die damals den Weg von George W. Bush und seinem Vater ausgeschlagen haben, mitfühlenden Konservatismus zu kreieren, also die Partei von unten besonders mit Latinos erwachsen zu lassen und sich verändern zu lassen, dann ist die ausgespielt. Und das heißt, dahinter steht die Gruppe von Steve Miller, Steve Bannon und dem Kollegen Kevin Roberts, der das Project 2025 zusammengebaut hat, um eine Bauleitanleitung zu machen. Alles mit, gerade mit dieser Unitary Executive Theory, also mit dem starken Mann im Weißen Haus durchzusetzen.
Er hat sich ja davon distanziert, der Trump, aber gut.
Aber also Sie wissen nicht, die Bauanleitung, anders kann es nicht gehen.
Genau,
der Punkt ist, dann haben wir mit unserer Glaubwürdigkeit, unserer Demokratien, wo jetzt die Achse des Autoritarismus, China, Nordkorea, Iran und allen voran Russland, an der Glaubwürdigkeit unserer Demokratien schon rumschraubt, dann haben wir ein ganz, ganz immenses Problem. Denn wie wollen wir es als Kleineuropa dann noch verteidigen können?
Wie wird es sich denn verändern? Sie haben gerade schon gesagt, also gerade im transatlantischen Verhältnis, beide, sowohl Harris als auch Trump, werden von uns erfordern, dass wir den Wehretat steigern. Das wird auf jeden Fall passieren.
Erstmal machen die Vereinigten Staaten etwas, was gut ist und was normal ist. Die wenden sich dem Teil der Welt zu, der 2/3 der Menschen beherbergt, der 2/3 des Sozialprodukts produziert und in dem es 5 Atommächte gibt. Das ist der Indo-Pazifik. Und das hat nicht jetzt begonnen, sondern ich glaube, George W. Bush war der Erste, der gesagt hat, Amerika ist eine pazifische Nation. Das war übrigens immer beides, atlantisch und pazifisch. Aber dieses Land ist erstens das einzige Land, das das kann. Ich meine, wir haben da letztens mal eine Fregatte durchgeschickt, die musste bei den Chinesen fragen, ob sie tanken darf. Also das zeigt die gewaltige Kraft der Europäer und der Deutschen im Indo-Pazifik. Das können nur die Amerikaner. Und dass sie sagen, wir können jetzt nicht die ganze globale Weltordnung aufrechterhalten, wir müssen unsere Kraft konzentrieren auf den großen Herausforderer China, das ist erstmal was Rationales.
Heißt was für uns jetzt im nächsten
Das heißt
Schritt?
Für uns, oder heißt schon seit länger, müsste seit längerer Zeit für uns heißen, dass wir unsere Möglichkeiten ausbauen. Das machen wir aber nicht. Wir lassen ein Handelsabkommen mit Lateinamerika, Mercosur, seit 20 Jahren rumliegen, weil die nicht in der Lage sind, unsere Sozial- und Umweltstandards querzuschreiben. Da kommen die Chinesen vorbei, dann machen die das. Und wir regen uns auf, dass China eine geopolitische Strategie hat. Das Problem ist nicht, dass die eine haben, dass wir keine haben.
Herr Gabriel?
Bei der NATO ist die große Gefahr, dass der Trump wird nicht aus der NATO austreten. Nee. Aber es reicht, wenn er die NATO in Zweifel zieht. Das ist wie eine Einladung an Wladimir Putin, uns zu testen. Und er wird uns nicht in der NATO direkt testen. Er wird uns nach der Ukraine, wenn das da aus seiner Sicht gut läuft, dann versucht er es in Moldawien, in Georgien, vielleicht im westlichen Balkan und irgendwann möglicherweise auch in Estland. Das ist nicht der Austritt aus der NATO, sondern das Zweifeln. Und das ist eine Einladung an Putin, uns zu testen. Und ob wir darauf vorbereitet sind, wage ich zu bezweifeln. Das sind die eigentlichen großen Herausforderungen. Und solange nicht mal Deutschland und Frankreich in Europa wieder zueinander kommen und einen Motor bilden, wie wollen wir denn sozusagen auf ein Amerika reagieren, das sich abwendet von uns? Deswegen würde ich sagen, Hausaufgaben machen. Das wäre ganz gut.
Ja, es macht noch mehr.
Da kommt ganz viel dazu. Wollen wir jetzt gleich wissen, wie wir uns darauf vorbereiten? Am besten will aber die Zuschauer noch mal mitnehmen und daran erinnern, an einen mittlerweile schon berühmten Ausspruch, den Trump getätigt hat, was er denn mit der Ukraine und Wladimir Putin vorhat.
I know Zelensky very well and I know Putin very well, even better. And I had a good relationship, very good with both of them. I would tell Zelensky, no more. You got to make a deal. I would tell Putin, if you don't make a deal, we're going to give him a lot. We're going to give him more than they ever got if we have to. I will have the deal done in one day. One day.
Ambitioniert.
Bevor wir gleich wissen wollen, ob das ambitioniert ist oder was schaffen kann, will ich noch einmal den Wahlkampfstrategen fragen. Wir haben vorhin in dem Film aus New York mit den Wählerstimmen das eine Foto gesehen. Ja. Von Herr Pieters, können wir es noch einmal sehen mit Donald Trump und Kim Jong-un. Die beiden geben sich die Hand. Peace can make America great again. Und wir wissen, dass das der Machthaber jenes Landes ist, dessen Soldaten jetzt in Kursk ausgebildet werden, gegen die Ukraine zu kämpfen. Wieso spielt das eigentlich so eine große Rolle im amerikanischen Wahlkampf?
Das ist im Endeffekt, was Sie gerade gesagt haben, America first. Wenn ich dort in den Schlangen stehe und mich mit den Trump-Leuten unterhalte, dann sagen sie, warum sollen wir für einen Krieg bezahlen, der irgendwo auf der anderen Erdhalbkugel ist? Ne? Damit haben wir erstmal nichts zu tun, solange wir unser Leben nicht finanzieren können. Und Donald Trump kommt dann eben bei der Wahlkampfveranstaltung und macht einen, ich würde sagen, relativ guten Pitch. Und er sagt, schaut euch an, als ich Präsident war, es war Ruhe in Russland quasi, ne? Ukraine, Putin hat die Füße stillgehalten. Dasselbe eben auch im Indopazifik. Ne? Damals mit Taiwan. Was ist dort passiert? China hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, als ich zumindest Präsident war. Dann gehen wir rüber in Nahost. Ne? Ich habe dort Peace in the Middle East, die Abraham Accords unterschrieben. Ich habe noch die Botschaft aus Tel Aviv zurück nach Jerusalem geholt. Und mit Kim Jong-un, den wir eben gerade gesehen haben, habe ich mir Liebesbriefe geschrieben. Jetzt schauen wir uns einmal die Zeit von Kamala Harris.
Auf so eine Idee muss man sich auch kommen.
Muss man erst mal drauf kommen. Ne? Interessante diplomatische Verständnis. Ne? Aber jetzt kommen wir eben zu Kamala Harris und Joe Biden. Und was sagt er über die? Naja, seitdem geht im Endeffekt die Welt aus der Angel raus. Es läuft alles katastrophal. Wir haben im Endeffekt einen Flächenbrand, egal ob wir zu Iran schauen oder eben auch nach China schauen. Ich bin der Einzige, der wieder Peace in die Welt bringen kann. Und Peace ist gut für die Wirtschaft und dementsprechend geht natürlich auch euer Lebensstandard wieder nach oben. Nochmal, Fakten auf der einen Seite, aber Erzählungen auf der anderen Seite. Und ich verstehe schon, warum jemand, der irgendwo im Mittleren Westen wählt und sagt, ich habe Sorge davor, dass die Chinesen meine ganzen Autos bauen, wenn ich dort eben auch bei Chrysler oder irgendwo bei General Motors am Band stehe oder eigentlich so einen Truck zusammenschrauben soll, dann will ich jemanden haben, der ordentlich auf den Tisch schaut und dafür sorgt, dass mein Job eben auch sicher bleibt.
Okay, das ist
deshalb wichtig, weil eben er nicht Isolationist ist. Trump ist kein Isolationist, er ist ein Egoist. Er macht, Robert Kagan, ein konservativer Publizist in den USA, hat gesagt, unter Trump werden die USA zu einer schurkischen Supermacht. Das sagt ein Republikaner. Weil er nicht sagt, ich halte mich raus. Das ist nicht die Idee, Amerika kümmert sich um sich selber. Sondern die Idee ist so ein bisschen Yalta 2.0. Die großen Jungs in der Welt, die machen bilaterale Deals. Und der Rest muss zusehen, wie er klarkommt. Der Rest sind übrigens wir. Und das sind ja Vorstellungen, die wahrscheinlich in Peking auch ganz gut gefunden werden oder in anderen autoritären Ländern. Jedenfalls, was er gar nicht hat, ist ein Verständnis für Allianzen. Und das ist insofern interessant, weil ich finde, die Amerikaner haben eigentlich immer diese Fähigkeit gehabt, Alliierte zu finden. Und das war der Multiplikator amerikanischer Macht. Die Fähigkeit Allianzen. Es gab nie einen Alliierte der Sowjetunion. Es gibt keine Alliierten Chinas, es gibt keine Alliierten Russlands, es gibt Abhängige. Aber die Fähigkeit, Allianzen zu bilden und zu führen, das war ein Machtmultiplikator. Das ist ihm völlig egal. Er sagt, das können wir auch ohne die. Und die sollen gefälligst machen, was wir sagen. Das wird dabei rauskommen.
Nochmal, was wir gerade gesehen haben. Jetzt will er ja den Deal mit Putin machen. Und es gibt jetzt auch einen anderen berühmten Sozialdemokraten, nämlich Gerhard Schröder, der sagt auch, wenn das einer schafft, diesen Krieg in 24 Stunden zu beenden, dann ist es Donald Trump. Würden Sie ihm beipflichten?
Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Gerhard Schröder und ich in unterschiedlichen Fragen unterschiedlicher Meinung sind. Dazu gehört auch Russland. Das ist jetzt keine große Überraschung. Wenn er hier zuhört, wird ihn das auch nicht überraschen.
Aber wenn er ihm das Geld sofort entzieht, Geld entzieht, dann ist es doch ziemlich schnell vorbei.
Was er macht, ist, er erklärt offensichtlich seiner Meinung, man könne den Krieg beenden, wenn man Land gegen Frieden tauscht. Ja. Darum geht's da aber gar nicht. Es geht um Frieden gegen Sicherheit. Die Ukrainer wissen vermutlich auch, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass die von Russland besetzten und annektierten Gebiete sehr schnell wieder zur Ukraine kommen. Die werden den völkerrechtlichen Anspruch nicht aufgeben. Aber was sie, vor dem sie am meisten Sorge haben, ist, dass die Russen sich erholen und dann der nächste Schritt gemacht wird. Und deswegen geht es eigentlich um die Frage Sicherheit gegen Frieden. Mit was und wer garantiert der Ukraine, dass, wenn sie einen Waffenstillstand macht, der Rest der Ukraine sicher ist? Und davon gibt es ja nicht so ganz viele Antworten. Eine davon ist die NATO. Das ist das Gegenteil von dem, was Herr Putin will. Das andere wären bilaterale Verträge sozusagen mit der Ukraine. Aber das ist schon der Ansatz zu glauben, der Konflikt ist beseitigt, wenn man Land gegen Frieden versucht zu tauschen, ist schon der Fehler. Und das wird zulasten der Ukraine gehen.
Aber was wird Europa tun? Das müssen wir schon noch beantworten. Lassen Sie doch mal Frau Klüver-Elf
vorbei. Ja, also Europa müsste das tun, was es jetzt quasi mit der Erweiterung der NATO schon angegangen hat und mit den großen Übungen, die wir jetzt gemacht haben in der Arktis und sonst wo, aber natürlich auf einem viel höheren, viel schnelleren, stark ausgebauten Niveau, wo dann übrigens auch nicht die Abhängigkeiten, und das ist der Punkt, es wird alles instrumentalisiert werden, weil Trump würde sagen, das ist ja schön, ihr sollt in der Tat den Kasten sauber halten, aber bitte dann mit Waffenaufkäufen aus den USA, weil klar, so schnell kriegt ihr es ja sowieso nicht gefertigt und interoperabel ist im europäischen Theater, European Theater nennt man das, sowieso viel zu wenig. Ja? Und das macht ihr dann bitte, und dieses Spielen immer mit den Abhängigkeiten. Das hat zum Teil eben in der ersten Amtszeit funktioniert, weil er noch die Menschen an die Seite gestellt hatte, die diese taktischen Räder gesehen haben, wie man sie bedienen konnte. Das erste Amtsenthebungsverfahren, da ging es auch um die Ukrainer. Da ging es darum, dass Herr Selenskyj drangsaliert werden sollte, innenpolitische Informationen über Joe Bidens Sohn zu liefern und nur dann im Gegenzug Javelins bekommen hat. Also wenn mir jemand noch mal erzählt, wie schön Donald Trump hat als erster Waffen an die Ukraine geliefert, aber halt eben nur in einem Quid pro Quo. Das heißt, diese Spielchen würden sich sehr, sehr stark verschärfen. Die Europäer müssten nicht nur eigenfinanziert sein, also eben über gegebenenfalls gemeinsame Schulden, also die Vergemeinschaftung der Kosten der eigenen Verteidigung. Aber sie müssen umgekehrt auch für ihre eigene Verteidigung sorgen.
Da kriegen sie keine Mehrheit.
So, und jetzt haben wir die Anhörungen. Jetzt haben wir die Anhörungen der neuen Kommissionsmitglieder im Europäischen Parlament. Wir haben einen EU-Verteidigungskommissar und der müsste aber jetzt befähigt werden, diese Pläne zu machen. Ach, der ist hauptsächlich dafür da, Gelder
zu sammeln. Das ist ja ganz interessant. Könnte es sogar passieren, dass, wenn Trump gewinnt, dass die Europäer sich zusammenschweißen und sagen, so, jetzt müssen wir gucken, dass wir eben doch gemeinsame Schulden aufnehmen, damit wir der Ukraine helfen können, zu überleben.
Ich habe Zweifel daran, was übrigens auch schon schlimm wäre, wenn wir nur deshalb beginnen, unsere eigenen Schulaufgaben zu machen. Ich habe auch Zweifel, dass das funktioniert, weil es derzeit kein politisches Zentrum in Europa gibt. Das liegt am kaputten Verhältnis Deutschland-Frankreichs. Es hätte eine Sekunde gegeben, wo wir was hätten machen können. Als die Amerikaner auf Weisung von Trump sich nicht haben einigen können über die finanzielle Unterstützung der Ukraine zu Beginn des Jahres, war die Münchner Sicherheitskonferenz. Ich habe mir damals vorgestellt, jetzt würde der deutsche Bundeskanzler eine Rede halten und sagen, okay, wir sehen, die machen das nicht. Die 50, 60 Milliarden bringen wir jetzt. Dafür werden wir Schulden machen müssen. Das ist aber deutlich preiswerter, als wenn die russische Armee an der polnischen Grenze steht. Und wir als Deutsche machen das. Ich hätte mal sehen wollen, den Finanzminister, der sagt, wegen der Schuldenbremse machen wir das nicht. Oder den Oppositionsführer, der gesagt hat, nee, das geht zu weit. Das wäre politische Führung gewesen, zu sagen, wir machen das. Wir lassen uns nicht von den Amerikanern erpressen, denn es ist ja ein Irrtum zu glauben, dass Putin gegen die Ukraine kämpft. Er kämpft gegen das, was er den dekadenten Westen nennt. Er meint uns. Und das sozusagen ist, glaube ich, auch das, was in Deutschland häufig, na jedenfalls nicht überall durchgedrungen ist, dass es um unser Lebensstil geht, um unsere Freiheit. Und dass, wenn der sich durchsetzt mit seinem Plan, dass wir zurück sind im 20. Jahrhundert, wo der Beweis angetreten ist, ich kann mit Waffengewalt Grenzen ändern. Also ich habe 3 Töchter. Ich möchte nicht, dass die in einem solchen Europa aufwachsen. Und deswegen muss man ihn jetzt stoppen. Und dafür könnten die Europäer deutlich mehr machen. Aber sie sind sich nicht einig. Sie sind sozusagen,
der Plan ist deutlich.
Hoffen darauf. Das Einzige, was sie machen, ist, dass der richtige Mensch im Weißen Haus sitzt. Das ist die einzige Hoffnung.
Nein, das werden wir hoffentlich Dienstag sehen. Oder nee, Dienstag noch nicht, Mittwoch auch noch nicht. Wahrscheinlich wird es 4-5 Tage dauern.
Vielleicht Mittwoch, vielleicht Donnerstag.
Gut,
vielleicht nach einem Monat wie damals 2000 Florida.
Das ist um Gottes Willen.
Stolen Election, ne?
Das hoffen wir nicht. Aber ich muss noch eine Frage. Wir haben nur noch 4 Minuten, 20 Sekunden. Und da wir hier einen Sozialdemokraten und ehemaligen Wirtschaftsminister sitzen haben, muss ich ganz...
Ich fürchte, dass Sie das
wir haben nicht mehr viel Zeit, aber Sie können versuchen, kurz zu antworten. Wir müssen auf den Zustand der Koalition zu sprechen kommen und auf die vielen Gipfel und Gegengipfel, die jetzt auch der Bundeskanzler veranstaltet hat. Und als ehemaligen Wirtschaftsminister muss ich Sie fragen, wenn Sie auf einen so wichtigen Wirtschaftsgipfel nicht eingeladen sind und es wird einen Folgegipfel geben und der Finanzminister ist auch nicht eingeladen, hätten Sie sich das bieten lassen als Wirtschaftsminister?
Es gibt offensichtlich keine Regierung. Also wenn das eine Regierung wäre, die zusammenarbeitet, könnte sowas nicht passieren. Sondern wir sind inzwischen im Vorwahlkampf. Jeder bringt irgendwas in die Öffentlichkeit, traut sich offensichtlich gar nicht mehr die Ressortabstimmung. Weder Herr Habeck, der macht einen Investitionsfondsvorschlag. Im Normalfall würde er das in die Ressortabstimmung geben, würde versuchen, das durchzusetzen. Herr Lindner macht ein 18-Seiten-Papier. Im Normalfall würde er sagen, das ist meine Vorstellung über Wirtschaftspolitik, dass alles passiert.
Was erwarten Sie von Olaf Scholz in der Situation?
Ich glaube, dass die alle vor einer Sache Angst haben. Das sind Neuwahlen. Davor haben sie Angst. Und deswegen machen sie weiter bis zum Ende. Ich glaube nicht, dass die Koalition schief geht.
Glauben Sie nicht?
Das wäre Selbstmord aus Angst vor dem Tode. Und im Übrigen ist es so, wer jetzt gedacht hat, Herr Lindner macht das so als Vorbild oder Nachahmer von Herrn Lambsdorff, der weiß offensichtlich nicht, dass Lambsdorff damals wechseln konnte. Die brauchten einfach nur zur CDU rüberspringen und schon gab es eine Mehrheit für Helmut Kohl.
Das reicht aber
nicht. Das reicht diesmal nicht. Und deswegen wird auch Herr Lindner in der Koalition, der hofft, dass man ihn rausschmeißt. Aber so blöd ist der Scholz nicht, das macht er nicht. Und deswegen werden die das bis zur nächsten Bundestagswahl machen. Es gibt immer Sachen, wo dann irgendwas ganz schlimm schief geht, aber ich glaube, viel spricht dafür, es geht weiter. Und meine Sorge ist nicht die Bundestagswahl 25, sondern wenn die nächste Regierung so schlecht ist wie diese, dann sind wir 2029 da, wo Frankreich heute ist. Meine Sorge ist die 2029er Wahl, nicht die 25er.
Aber wird bei der 25er der Bundeskanzlerkandidat der SPD wieder Olaf Scholz heißt?
Na klar.
Naja, wieso?
Also, die Demokraten bei Joe Biden auch gesagt.
Es gab dieses Harris-Moment. Und wenn wir da auf den hier sehr beliebten Boris Pistorius gucken, dann haben auch Leute gesagt, naja, wenn die es schafft, ein Momentum zu schaffen, dass der Partei wieder neuen Schwung bringt und neue
gucken.
Zuversicht.
Ich glaube, warum Markus Söder der größte Kamala Harris-Fan ist. Ich glaube, der sitzt jeden Tag in München und hofft drauf, dass Kamala Harris die Wahl gewinnt, weil dann kann er sagen, hey, der Präzedenzfall ist hiermit auch geschaffen. Wir können auch ruhig 3 Monate vor der Wahl noch den Kandidaten wechseln.
Und dann kommt Boris Pistorius und dann guckt die Union vielleicht auch blöd. Man weiß es nicht.
So funktioniert Politik nicht.
Nee?
We shall see.
Okay, also Sie sind zuversichtlich, dass es hält, dass es keine Neuwahlen gibt.
Ich weiß nicht, man das mit Zuversicht verbinden kann. Da bin ich nicht so sicher. Ich glaube, dass das eine relativ realistische Sicht. Und man kann ja hoffen, ich meine, der Lindner hat jetzt was aufgeschrieben, da ist viel Ideologie drin, da ist sozusagen diese Taliban-Position zur Schuldenbremse, da ist aber auch viel Richtiges drin. Und ich halte es ja nicht für völlig ausgeschlossen, dass sie sich hinsetzen und sagen, ja, es stimmt. Wenn der Trump gewählt wird und selbst wenn er nicht gewählt wird, ist die wesentliche Voraussetzung, dass wir hier in Europa eine Rolle spielen in der Welt, gar nicht so sehr die Verteidigung. Das wird lange dauern, bis wir da halbwegs gut sind. Aber die wirtschaftliche Prosperität, die Leistungsfähigkeit des Landes wirtschaftlich, das ist das, was Europa braucht. Und wenn man das sozusagen ernst nimmt, dann wird man vieles von dem machen müssen, was der Lindner da aufgeschrieben hat.
Das wollen alle 3 Koalitionspartner, aber es sind so unterschiedliche Wege, dass wir gespannt sein können, ob sie noch einen Kompromiss schaffen. Wir müssen ganz schnell zu Helge Fuß gehen, zu den Tagesthemen. Helge, was macht ihr gleich?
Ja, Karin, wir machen genau bei dem Thema, über das ihr eben gesprochen habt, zuletzt weiter. Sigmar Gabriel sagt, es gibt keine vorgezogenen Wahlen. Da sind sich in Berlin aber noch nicht alle einig, ob die Koalition sich noch einmal zusammenraufen kann. Heute Abend jedenfalls ein Krisengespräch nach dem anderen im Kanzleramt. Erst die SPD-Spitze unter sich, dann schaut der FDP-Chef Lindner vorbei. Was wir daraus lesen können, das und mehr gleich hier in den Tagesthemen.
Das bleibt spannend. Gucken wir uns an. Danke, Helge. Ich bedanke mich ganz herzlich für die lebhafte Diskussion hier in der Runde. Ihnen für das Interesse und Ihnen zu Hause natürlich auch. Wir gucken gespannt auf die Amerika-Wahl nächste Woche. Danke. Tschüss.